ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen zu Was tun, Herr General, dem Podcast von MDR Aktuell. Mein Name ist Christian Erl, ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell und vertrete an dieser Stelle Tim Deisinger, der gerade noch im Urlaub ist. In diesem Podcast ordnen wir gemeinsam mit einem erfahrenen Militärexperten ein, was gerade im Krieg in der Ukraine passiert und was das in Sachen Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik auch in Europa und Deutschland bedeutet. Dafür begrüße ich wie immer den ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Herr Bühler. Hallo.
Tag, Herr Erl. Hallo.
Herr Bühler, heute geht es nicht um die Front, sondern ums Geld, beziehungsweise darum, wofür die Bundeswehr es ausgibt. Ein renommierter Ökonom aus Deutschland hat dem Verteidigungsminister öffentlich vorgeworfen, bei der Aufrüstung die falschen Prioritäten zu setzen. Und wir möchten noch sprechen über eine Art Einkaufsliste des Verteidigungsministeriums, die zeigt, was in den kommenden Monaten tatsächlich beschafft werden soll. Das hängt also damit zusammen mit der Frage, wird da klug investiert oder wird einfach nur viel Geld ausgegeben, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Aufgezeichnet haben wir diese Folge Nummer 362 am Mittwoch, den 19. August. Veröffentlicht wird sie dann am Donnerstag, den 20. August, wie gewohnt bei ARD Sounds. Herr Bühler, ich möchte gleich zu Beginn dieser Folge ein Zitat aufgreifen. Es stammt von Moritz Schularik, das ist der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Der hat nicht kritisiert, dass die Bundeswehr aufrüstet, sondern wie. Konkret fordert Schularik in der Süddeutschen Zeitung, es wie die Preußen im 19. Jahrhundert zu machen. Ich zitiere mal, alte Garde raus, junge Generation rein. Man wird einen 60-jährigen General kurz vor der Pensionierung nicht mehr davon überzeugen, in die Robotik- und KI-Zukunft zu marschieren. Zitat Ende. Herr Bühler, nach dem Zitat machen Sie sich als, mit Verlaub, Ü-70-Jähriger jetzt Sorgen, dass Sie bald nicht mehr in die Führungsakademie der Bundeswehr nach Hamburg eingeladen werden?
Ja, ich bin ja erst knapp Ü-70. Also nein, die Sorgen habe ich sicher nicht. Lassen Sie uns aber mal bei diesem Zitat von Professor Schularik bleiben. Es ist ja bereits historisch falsch. Man kann sicher die Zeit nach der Niederlage bei Jena und Auerstedt 1806 und die nachfolgenden Reformen, für die Namen wie Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz stehen, nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Also da könnte man jetzt einen eigenen Podcast draus machen. Da haben wir gar nicht die Zeit dazu. Zweitens möchte ich Professor Schularik fragen, wie viel Generale und Generalstabsoffiziere er eigentlich kennt, um zu solchen Urteilen zu kommen. Also die Zahl dürfte gegen Null gehen, sonst käme er nicht zu einer solchen Aussage. Also ich kenne von den Generalen fast alle, von den Generalstabsoffizieren sehr viele. Und so ein pauschales Urteil ist aus meiner Sicht anmaßend und empirisch überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber jetzt werde ich versöhnlicher, aber das musste jetzt mal sein. Herr Professor ist ja auch nur wenige Jahre von seinem 60. Geburtstag entfernt. Das ist also zu erwarten, dass er irgendwann auch mit meiner Auffassung übereinstimmt, dass Innovationskraft und Schaffenskraft, beides gehört ja wohl zusammen, nicht altersabhängig sind. Also ich kenne jedenfalls neben Generalen auch viele Professoren, die auch jenseits der Grenze von 60 enorme Innovations- und Schaffenskraft an den Tag legen. Also was ich damit sagen will, ich wünsche mir mehr inhaltliche Diskussion und weniger plakative und letztlich populistische Aussagen. Und das gilt auch für die Berichterstattung darüber.
Dann machen wir das doch direkt, Herr Bühler. Also gehen wir etwas substanzieller auf die Kritik ein, die Herr Schularik da äußert, wenn er sich nicht für Sie jetzt völlig disqualifiziert hat. Denn einer der Kernvorwürfe ist ja von Schularik, von den annähernd 700 Milliarden Euro sind es, glaube ich, die bis 2030 für die Modernisierung ausgegeben werden sollen, fließt zu viel Geld in Altmetall, nenne ich das jetzt mal, Panzerfregatten, Ähnliches, statt in Waffensysteme der Zukunft wie Drohnen, künstliche Intelligenz und Robotik. Hat er da recht? Also rüsten wir für Verteidigung noch immer wie im 20. Jahrhundert?
Also zunächst dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, wir würden 700 Milliarden bis 2030 investieren. Also wenn überhaupt, dann sind in einem solchen Betrag alle Verteidigungskosten enthalten, also für Personal, für den Betrieb, für Infrastruktur und anderes. Aber selbst dann kommen wir nicht auf diesen Betrag. Also wir haben in diesem Jahr einen Verteidigungshaushalt plus das sogenannte Sondervermögen bekommen von etwa 108 Milliarden Euro. Das wird aufwachsen bis Ende 2029 auf 152 Milliarden. Wenn Sie das zusammenrechnen, da kommen Sie auf einen Ausgabebetrag für die Verteidigung bis 2030 von gut 500 Milliarden. Wie gesagt, einschließlich aller Betriebskosten. Auch das ist natürlich ein Riesenbetrag, den man nicht kleinreden darf. Man darf ihn auch nicht maßlos übertreiben, wenn er überhaupt so kommt. Denn noch wird es so bleiben, dass die Verteidigungsausgaben Jahr für Jahr durch das Parlament beschlossen werden müssen. Und jetzt zum Thema Altmetall. Ich glaube, da müssen wir jetzt Professor Schulerig korrekt zitieren, denn er spricht von Altsystemen. Das ist also weniger abwertend, was das Ganze aber nicht unbedingt besser macht. Er spricht ja im Zusammenhang mit Altsystemen von Panzern, von Schiffen, von Flugzeugen. Das sind Plattformen, die natürlich den neuen Bedrohungen entsprechend ausgerüstet werden müssen, wenn sie es nicht schon sind, weil sie gerade erst neu beschafft wurden. Dass Plattformen den neuesten Technologiestand besitzen müssen, das ist doch selbstverständlich. Dass alle Plattformen vernetzt sein müssen, genauso wie alle Sensoren etc., ist auch richtig und selbstverständlich. Deshalb gibt es ja das Programm der Digitalisierung der Bundeswehr, das alleine einen zweistelligen Milliardenbetrag verschlingen wird. Was Satelliten angeht, Aufklärungssatelliten und vor allen Dingen Kommunikationssatelliten, also das Starlink-Programm der Bundeswehr sozusagen, da wurde ein Betrag von 35 Milliarden angekündigt. Gerade erst sind Drohnenbeschaffungen, ich habe im letzten Podcast darüber gesprochen, für die Litauen-Brigade im Wert von 1 Milliarde vom Parlament genehmigt worden. Unterm Strich brauchen wir beides. Wir werden auch weiterhin Flugzeuge, Schiffe, Panzer, Hubschrauber brauchen, also Plattformen. Und wir müssen diese, wenn es noch nicht geschehen ist, auf den neuesten Technologiestand bringen, um der Bedrohung entgegenwirken zu können. Und darüber hinaus braucht die Bundeswehr Drohnen jeder Art. Allgemein unbemannte Systeme in großen Mengen für Ausbildung und Übungen und eine erste Einsatzbereitschaft für den Ernstfall. Und darüber hinaus natürlich Produktionskapazitäten, die unverzüglich hochgefahren werden können, sobald sich die Lage verschärft.
Eine weitere Forderung Schulerigs ist, die Beschaffung im Kanzleramt zentral zu koordinieren. Können Sie dem Vorschlag was abgewinnen?
Also so wie ich ihn verstanden habe, geht es nicht nur um Beschaffung, sondern es geht auch um die Bedingungen für die Rüstungsindustrie. Es geht auch um die Gesamtverteidigung. Das ist so das Aufgabenspektrum, das ich in Erinnerung habe. Nein, ich kann einer solchen zentralen Stelle nichts abgewinnen und sage das ausdrücklich auch mit meiner breiten Erfahrung in der ministeriellen Zusammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministerium und anderen Ministerien. Unsere Verfassung gibt vor, dass der Verteidigungsminister im Frieden der Oberbefehlshaber der Bundeswehr ist und damit umfassend für die Bundeswehr zuständig ist, einschließlich der Zukunftsentwicklung der Bundeswehr und ihrer Aufstellung für einen möglichen Verteidigungsauftrag. Natürlich muss er die Unterstützung des Finanzministers für den notwendigen Finanzbedarf haben. Er muss die Unterstützung der Wirtschaftsministerin haben für die entsprechende Aufstellung der Rüstungsindustrie, des Innenministers für gemeinsame Aufgaben im Rahmen der Gesamtverteidigung. Eine zusätzliche Position für die Koordinierung dieser Aufgaben im Kanzleramt, die sehe ich aber nicht. Dazu haben wir bereits heute kompetente und natürlich auch gut bezahlte Mitarbeiter im Kanzleramt. Ich sehe deshalb keine Notwendigkeit dort für so einen vorgeschlagenen Koordinator. Die Prozesse der Abstimmung der Ministerien untereinander bis zur Kabinettsentscheidung, die wird dadurch nicht beschleunigt werden. Das Gegenteil wird der Fall sein.
Auch bei der Frage, wie man Produktionsreserven für die Rüstung schaffen könnte, hat der IFW-Präsident einen Vorschlag gehabt und würde gerne auch umbauen. Er hat vorgeschlagen, statt einzelner Waffensysteme in kleiner Stückzahl sollte der Staat größere Produktionskapazitäten aufbauen und den Unternehmen dann eine Prämie zahlen, weil sich das Vorhalten von solchen Fabriken und Produktionskapazitäten in Friedenszeiten sonst nicht rechnet. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Also es ist ja kein neuer Vorschlag. Rahmenverträge oder Vorhalteverträge sind ja heute schon Praxis. Rahmenverträge zur Modernisierung der Lkw-Flotte zum Beispiel, die gibt es seit 10 Jahren oder so. Sonst wäre eine so umfassende Erneuerung in den letzten Jahren ja gar nicht möglich gewesen. Vorhalteverträge gibt es auch schon länger, zum Beispiel beim strategischen Schwerlastlufttransport, Stichwort Leipzig, wir haben darüber gesprochen, aber auch beim Schiffstransport. Mit der Deutschen Bahn sollen jetzt auch neue Vereinbarungen geschlossen werden. Ich sehe da eher, und da hat er schon einen Punkt, ich sehe da eher ein Umsetzungsproblem. Also ein Rahmenvertrag nutzt gerade einem mittelständischen Unternehmen nichts, wenn es nicht weiß, wie der Bedarf sich über die Zeit entwickelt und wann es mit Abrufen rechnen kann. Nur so kann es ja Kapazitäten aufbauen und vorhalten. Da müssen wir besser werden. Der Minister und auch der Generalinspekteur haben sich da in den letzten Wochen für mehr Transparenz ausgesprochen. Also der Apparat der Planungs- und Beschaffungsorganisation der Bundeswehr tut sich aber bisweilen schwer, dieser Forderung oder besser dieser Zusage auch nachzukommen.
Dann schauen wir uns doch mal konkret an, was die Bundeswehr plant an Beschaffungen. Die Welt am Sonntag hat das relativ weitreichend thematisiert, würde ich das mal sagen, und über eine Art Einkaufsliste berichtet, die ist lang. Zu lang, um sie komplett durchzugehen, auch hier im Podcast. Ein paar Schlaglichter würde ich vielleicht dennoch nennen. Also da sind zum Beispiel Boxer-Sanitätsfahrzeuge, Luft-Luft-Lenkflugkörper, Munition, ein neues Bergekranfahrzeug, Gleitbomben für das F-35-Flugzeug, Bewaffnung der Drohne Heron TP, neue Panzerabwehrminen und ein Missionssystem für den Transportflieger A400M. Dazwischen auch noch ganz banale Dinge wie Betriebsstofftransporter oder neue Bekleidung. Und wohlgemerkt, das ist längst nicht alles und soll alles noch in diesem Jahr gekauft werden. Herr Bühler, also sehen Sie es mir nach, aber mir wird bei der Liste dann doch ein bisschen schwindelig. Es klingt nach wirklich, wirklich viel Zeug, das da angeschafft wird. Ich stelle die provokante Frage, wird das alles wirklich gebraucht? Also warum Bergekräne, warum Gleitbomben zum Beispiel?
Ja, die Welt am Sonntag hat darüber berichtet, gleichzeitig aber auch über die Aussagen von Professor Schulerig und das Ganze so vermengt, dass eben jetzt die Frage im Raum steht, beschaffen wir das Richtige? Einkaufsliste steht da in der Überschrift des Artikels der Welt am Sonntag. Der Journalist hatte im Artikel selbst von einer internen Planungsliste gesprochen, die der Welt am Sonntag exklusiv vorliegen soll. Wie auch immer die Zeitung an diese internen Papiere gekommen ist. Also Planungsliste trifft das Ganze schon besser als Einkaufsliste, aber Planungsliste in dem Sinne, wann welches Projekt dem Bundestag in den nächsten 4 Monaten zur Billigung vorgelegt wird. Das ist nämlich Inhalt dieser Liste. Vorbehaltlich, es ist dann auch entscheidungsreif, insbesondere was die Verträge angeht und die notwendigen zusätzlichen Papiere zur Begründung für die Projekte. So wie sie dort geschildert sind in dem Artikel und so wie sie es jetzt auszugsweise gebracht haben, da sieht es ja aus wie so ein Steinbruch, der da ohne irgendein übergeordnetes Papier, das den Zweck der einzelnen Projekte dann auch tatsächlich bringt. Und deshalb kommen sie auch zu dieser Fragestellung. Insgesamt geht es bei diesem Planungspapier zur Vorlage beim Parlament um etwa 100 Beschaffungsprojekte, die bis Jahresende dann dem Bundestag zur abschließenden Entscheidung vorgelegt werden sollen. Wird das alles gebraucht? Darüber gibt weder die zitierte Einkaufsliste oder die interne Planungsliste für die Befassung des Bundestages Auskunft, sondern das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das zu Recht nicht öffentlich ist, aber natürlich den entscheidenden Bundestagsabgeordneten in der Geheimschutzstelle zur Verfügung steht. Und im Übrigen auch in der Entscheidungsvorlage werden die Begründungen für den Zweck, für den das bestellt werden soll. Und es geht ja erstmal nur um Bestellung und noch nicht über Kauf und Beschaffung in diesem Jahr, sondern das sind ja manchmal viele Monate, manchmal Jahre, die für solche Projekte benötigt werden. Jede Bundeswehrplanung basiert, und das muss man wissen, auf den politisch entschiedenen Aufgaben der Bundeswehr. Aus diesen Aufgaben leitet sich am Ende jedes Projekt der Bundeswehr ab, das beschafft werden soll. Die Begründung des Zwecks eines Projekts wird also detailliert in der Vorlage an den Deutschen Bundestag dargestellt. Genauso wird dargestellt, ob es sich um eine Modernisierung vorhandener Fähigkeiten handelt oder eine zahlenmäßige Ergänzung von Vergrößerung von Fähigkeiten oder auch um notwendige neue Fähigkeiten. In der heutigen sicherheitspolitischen Lage wird manchmal vergessen, dass die Bundeswehr neben dem Auftrag der Landesverteidigung und neben der Verteidigung von Bündnispartnern auch andere Aufgaben hat, also Teilnahme an internationalen Krisenmanagement-Einsätzen, wie zurzeit noch der Marineeinsatz vor dem Libanon, UNIFIL, bei dem Kampf gegen den Islamischen Staat oder bei der KFOR-Truppe im Kosovo oder bei der EUFOR-Truppe in Bosnien-Herzegowina. Es wird häufig übersehen, dass die Bundeswehr darüber hinaus nationale Aufgaben hat, wie Geiselbefreiung im Ausland, Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Krisengebieten. Es wird häufig übersehen, dass die Bundeswehr auch Katastrophenschutz und andere Einsätze im Rahmen der Amtshilfe im Auftragsbuch hat. Darüber hinaus darf man die Cyberabwehr nicht vergessen als Aufgabe der Bundeswehr, zumindest im Beitrag zu der gesamtstaatlichen Cyberabwehr. Und die Überwachung des Weltraums gehört dazu seit einigen Jahren. Aus all diesen Aufgaben leiten sich am Ende notwendige Fähigkeiten und letztlich Beschaffungsprojekte mit der entsprechenden Infrastruktur, dem notwendigen Personal und ihrem Ausbildungsaufwand etc. ab. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es liegt auf der Hand, dass Kräne benötigt werden, um ausgefallenes Material zu bergen, in verschiedenen Einsatzformen oder auch instand setzen zu können. Es liegt auf der Hand, dass man kein teures Kampfflugzeug bestellt, ohne die notwendige Bewaffnung. Aber letztlich können Sie die einzelnen Zusammenhänge nur im Rahmen des gesamten Fähigkeitsprofils der Bundeswehr erkennen. Das ist leider oder muss leider geheim eingestuft werden in den heutigen Zeiten, sodass man das nicht öffentlich diskutieren kann. Aber, und auch so ist unser Staat aufgebaut, wir können als Bürger darauf vertrauen, dass die gesamte Bundeswehrplanung verantwortungsvoll von der Exekutive gemacht wird und also in umfassender Weise auch kontrolliert wird, ohne dass da jedes kleine Teil öffentlich bekannt gegeben wird.
Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, heißt ja so schön, vor allem demokratische. Ja,
also, das macht in unserem Staat der Bundestag.
Aber ja eben nur für Bundestagsabgeordnete, die diesen Geheimschutz genießen. Wir sind bei, jetzt möchte ich das nochmal zusammenfassen, 150 Rüstungsprojekten allein in diesem Jahr bei einem Volumen von über 25 Millionen. Und gebe ich Ihnen auch gerne, muss das dann der Bundestag absegnen. Aber meine Frage ist auch, können sich Verteidigungs- und Haushaltsausschuss das dann überhaupt noch seriös anschauen, wenn da so viele Geheimhaltungs- und andere Barrieren eingezogen sind? Vielleicht sogar auch die 25-Millionen-Euro-Grenze. Es kann ja auch sein, dass Sie jetzt sagen, die ist gar nicht sinnvoll, man müsste bei 50 oder 100 irgendwie erst anfangen. Also quasi eine zweigeteilte Frage, ist diese Grenze zu niedrig, dass man das Parlament zu sehr damit überfrachtet? Und aber auch gleichzeitig bitte die Frage, ist das in der Masse überhaupt leistbar für ein Parlament?
Naja, 2026 oder Ende 2026 wird man 150 Projekte behandelt haben im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss. Ich will das nicht kommentieren, ob die Abgeordneten das können oder ob das nicht können. Es ist auf jeden Fall ein enormer Verwaltungsaufwand, der im Beschaffungsamt und im BMVG und dann im Finanzministerium viele Kräfte bindet, bevor eine Entscheidungsvorlage den Bundestag erreicht mit den entsprechenden Verträgen als Vorschlag. Da wird nicht selten ein Zeitverzug von einem halben Jahr verursacht durch diese Vorlage. Die Billigungsgrenze lag vor 5 Jahrzehnten schon bei 50 Millionen D-Mark. Sie liegt heute bei 25 Millionen Euro. Also die Billigungsgrenze vor 50 Jahren und heute sagt schon einiges aus, was ich darüber denke, wenn ich das jetzt so sage. Auch der Sachverständigenrat des Wirtschaftsministeriums hat ja schon vor einiger Zeit die die 25 Millionen Vorlage in Frage gestellt. Nicht nur wegen der Grenze, sondern grundsätzlich, weil der Haushalt eines Ministeriums ja bereits vom Bundestag in einzelnen Titeln und Kapiteln genehmigt ist und es eigentlich der Exekutive obliegt, den Haushaltsvollzug dann verantwortlich und im Rahmen dessen, was gebilligt worden ist, vom Haushalt zu gewährleisten. Also in der heutigen Zeit spüre ich aber, dass auch die Leitung des BMVG ganz gut mit der bisherigen Regelung leben kann, weil eben die Verantwortung für die großen Ausgaben nochmals mit dem Bundestag geteilt wird. Also gerade in dieser Zeit, wo nun viele auf den nächsten Rüstungsskandal warten, viele im Bundesministerium der Verteidigung und allen voran der Haushaltsdirektor peinlich darauf achtet, dass hier jetzt keine Fehler gemacht werden, ist das eine durchaus verständliche Position, der ich mich heute auch anschließen kann.
Ich hätte trotzdem noch eine weitere Frage zur Sorgfalt, weil wenn man den Artikel von Christian Schweppe in der Welt am Sonntag glaubt, dann hat man, das ist ja auch bekannt, im Gegensatz zu allen anderen Ministerien inzwischen eher ein Problem, das viele Geld schnell genug loszuwerden, anstatt Sparvorgaben zu bekommen. Steigt unter diesem Abflussdruck nicht das Risiko, dass weniger sorgfältig eingekauft wird? Also dass eben doch das ein oder andere auf der Liste landet, obwohl es jetzt nicht unbedingt sein müsste?
Nein, ich glaube, das ist nicht begründet. Ich hatte ja gerade schon gesprochen über den Haushaltsdirektor, der da sehr genau darauf achtet, dass da nichts passiert. Und im Ministerium wird ja auch darum gestritten, was, wann und mit welcher Priorität verwirklicht werden kann. Abflussdruck ist ein anderer Sachverhalt, den Sie ansprechen. Je größer das Investitionsvolumen im Haushalt ist, desto größer ist natürlich das Risiko, dass Raten im laufenden Haushalt nicht bezahlt werden dürfen, zum Beispiel, wenn sich das Projekt verzögert. Es findet ja in der Regel jedenfalls keine Bezahlung statt, wenn nicht die vereinbarte Leistung abgeliefert ist. Das dann nicht ausgegebene Geld fließt dann zurück zum Finanzminister und steht für weitere Projekte nicht zur Verfügung für andere Projekte. Also diese Abflussproblematik gibt es immer wieder, aber natürlich nochmal bei so hohen Investitionssummen ist es natürlich besonders entscheidend, dass man dort das Risiko zumindest abmildern kann. Wenn also beispielsweise andere Projekte, die schneller laufen, bezahlt werden, aber ein Ausweichen auf Projekte, die nicht sein müssten, das verbietet sich ja schon aufgrund der Tatsache, dass das Problem, wenn es dann zu Jahresende auftritt, ist, da können Sie kein anderes Projekt mehr starten, denn Sie kriegen das Geld ja auch nicht mehr los. Also so will ich das mal beschreiben. Das Abflussproblem ist da, der Abflussdruck ist da. Man muss sehen, dass man das abmildert und man muss achten darauf, dass man nicht zu viel Geld dem Finanzminister zurückgibt, was dann eben nicht mehr zur Verfügung steht, um Fähigkeiten einzukaufen.
Sorry, dass ich nochmal weiter nachbohren muss, aber auch wie stellt man sicher, dass man nicht zu viel Geld an unzählige Beraterfirmen gibt, die dann da über Gebühr mitverdienen. Also ich will nicht Beraterfirmen grundsätzlich in Frage stellen, aber es gab ja da durchaus hier und da mal Berichte, dass die bei solchen Sachen auch ganz gut mitverdient haben. Was ja umso schwieriger wird, wenn gleichzeitig andere Ministerien vom Finanzminister gesagt bekommen, spart mal bitte für den nächsten Haushalt pauschal ein paar Prozente einfach ein.
Also das ist auch so ein pauschaler Vorwurf, auf den manche gerne hereinfallen. Im Übrigen kenne ich solche Berichte nicht, dass da Beraterfirmen mitverdienen. Es ist allerdings so, dass auch eine Beschaffungsbehörde oder das Ministerium in Einzelfällen technische oder juristische Beratung brauchen, um komplexe technische oder vertragliche Schwierigkeiten eines Projekts zu lösen. Vorhalten solcher juristischen und technischen Fähigkeiten, die nicht täglich benötigt werden, das würde sicher mehr kosten als die Vergabe eines Auftrags an ein kompetentes Unternehmen, die solche Fragen täglich bei unterschiedlichen Kunden lösen müssen.
Okay, dann eine letzte Frage, die in eine völlig andere Richtung geht, vielleicht ein bisschen positivere Note zu bekommen, denn man darf ja noch hoffen, dass sich vielleicht doch irgendwann mal die Frage stellt, angenommen, wir haben jetzt Russland erfolgreich abgeschreckt und brauchen den Großteil dieser Ausrüstung am Ende gar nicht mehr in dem Umfang. Kann man solche tonnenschweren Kriegsmaschinen, sorry für die saloppe Formulierung, und die ganze Munition, die ja übrigens auch auf der Liste steht, dann eigentlich irgendwie sinnvoll und ich sag mal, weniger zerstörerisch zivil einsetzen?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diese Frage so schnell nicht stellen wird. Aber wenn wir uns für heute mal darauf einlassen, dann fehlt mir jede Fantasie, wie man militärisches Gerät und Munition zivil einsetzen könnte. Schauen wir uns doch mal zwei Schlüsselereignisse, die unsere Generation geprägt haben, an. Die friedliche Revolution in der DDR, den Zusammenbruch des SED-Staates, die Wiedervereinigung Deutschlands, der Zusammenbruch der Sowjetunion, des Warschauer Pakts. Das war der positive Wind of Change. Sie erinnern sich daran, an das Lied am Brandenburger Tor von den Scorpions. Also der positive Wind of Change, an den viele gar nicht mehr geglaubt haben. Abbau der Verteidigungsfähigkeit war dann das Motto. Und wir wurden regelrecht verführt, die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes abzubauen. Panzer, Flugzeuge, Schiffe wurden verschrottet und verkauft. Die Luftverteidigung wurde nahezu vollständig aufgegeben, Munitionsbestände vernichtet. Der Tiefpunkt war dann 2011 mit der damaligen Reform der Neuausrichtung der Bundeswehr erreicht. Ganze 225 Kampfpanzer Leopard hatte die Bundeswehr damals noch. Die Schweiz hatte damals mehr als die Bundeswehr. Der zivile Anteil an der Verteidigungsfähigkeit wurde nahezu komplett abgebaut. Sirenen, Schutzräume, Sanitätsmaterial und vieles andere mehr abgebaut und verschenkt oder verkauft. Dann drehte sich spätestens ab 2008 der Wind. Also der Wind of Change blies dann aus einer anderen Richtung, verstärkt nochmals durch den Überfall Russlands auf die Ukraine 2014 bereits und die Annexion der Krim. Es gab vorher genügend alarmierende Wettervorhersagen, die das voraussagten, die aber keine Beachtung in Politik und Gesellschaft bei uns fanden. Was wir heute sehen ist, dass der Wiederaufbau der Verteidigungsfähigkeit eines Landes viele, viele Jahre dauert und ungeheure Summen verschlingt, weil ein enormer Bedarf da ist. Und deshalb ist meine Folgerung spätestens seit 2014, dass die Verteidigungsfähigkeit eines Landes unabhängig von der aktuellen akuten Bedrohung erhalten werden muss. Denn der Wind dreht manchmal schneller, als man denkt, vor allem schneller als die notwendige Zeit, die man braucht zum Wiederaufbau der Verteidigungsfähigkeit eines Landes. Natürlich, und jetzt komme ich zu Ihrem Punkt, man kann die Einsatzbereitschaft wieder reduzieren, wenn mal der Friede wieder da ist oder wenn der Friede wieder ausbricht, wie man manchmal sagt, durch Kaderung von Truppenteilen beispielsweise, durch Abstützung auf Reservisten, durch Langzeitlagerung von militärischem Großgerät. Da haben wir als Bundeswehr sehr viel Erfahrung aus dem Kalten Krieg auch. Einlagerung von Munition beispielsweise, Anpassung des Übungsbetriebes etc. etc. Aber alles mit dem Ziel, die Einsatzbereitschaft, wenn erforderlich, dann wieder schnell zu erhöhen. Also niemals Fähigkeiten einfach weggeben, so wie wir es getan haben mit der Luftverteidigung. Es braucht Jahre, um ein solches System wieder aufzubauen. Und das ist die zentrale Botschaft eigentlich, die ich mindestens seit 2014 verstanden habe.
Doch nicht so ein positiver Ausblick. Also für mich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Dennoch ganz herzlichen Dank, Herr Bühler, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben, diese Debatte zur Bundeswehrbeschaffung einzuordnen. Einen Hörtipp habe ich noch zum Schluss für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Da geht es um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da bittet der MDR-Podcast Wahlkreis Ost die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zum sogenannten Deep Talk. Was treibt die Menschen an, die nach der Wahl Sachsen-Anhalt prägen wollen, dort regieren wollen? Welche Vorstellungen haben sie von Sachsen-Anhalt in den nächsten 5 Jahren? Und mit wem und wie wollen sie da hinkommen natürlich? Die Besonderheit bei diesem Wahlkreis Ost-Spezial: die Fragen kommen nicht nur von den Hosts, sondern auch direkt von Menschen aus Sachsen-Anhalt selbst. Zu hören das Ganze in der ARD Sounds App. Den Link packen wir in die Shownotes. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche haben, schreiben Sie uns gerne an general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, das war's für heute. In der nächsten Folge am Dienstag, schon den 25. August haben wir die geplant, schauen wir wieder auf die aktuelle Lage an der Front. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und sage bis dahin und auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören, Herr Erl, vielen Dank.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.